DW Menschen und Märkte.
Und damit willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Heute beschäftigen wir uns vor allem mit einem Thema, mit Siemens und den Umbauplänen. Soll sich nämlich eine Menge tun bei dem Milliardenkonzern. Vorstandschef Joe Kaeser wirbelt alles gründlich durcheinander. Ja, wieder einmal muss man schon sagen, denn es ist bei Weitem nicht der erste Umbauplan. Was genau hat Siemens vor? Was will man erreichen? Und was halten die Anleger von den Plänen? Mehr dazu gleich hier. Außerdem, Made in China, das gilt nicht nur für Spielzeug oder Elektronik. Aus dem Reich der Mitte kommt auch ein Internetunternehmen, das jetzt an die Börse drängt. Alibaba wickelt in China mehr Online-Geschäfte ab als Amazon und eBay. Wer steckt hinter dem Konzern? Welche Pläne hat man jetzt? Auch dazu jetzt mehr. Mein Name ist Jörg Brunsmann. Herzlich willkommen. Wie heißt es doch so schön, neue Besen kehren gut. Soll heißen, übertragen auf Unternehmen, wenn ein neuer Chef kommt, dann wird erstmal alles kräftig rumgewirbelt. Ist ja auch verständlich. Welcher neue Chef stellt sich hin und sagt, alles bestens, weitermachen wie bisher? Joe Kaeser jedenfalls macht es nicht. Er steht seit dem vergangenen Jahr an der Spitze von Siemens und jetzt legt er so richtig los. Er will dem Konzern eine neue Struktur verpassen, die dann auch mehr Gewinn bringt. In welche Richtung es gehen soll, hat Kaeser heute Morgen der Öffentlichkeit präsentiert. Sabine Kinkertz.
Nur eine halbe Stunde braucht Siemens-Chef Joe Kaeser für seine Präsentation. Er werde versuchen, so prägnant wie möglich vorzutragen, hat er den Analysten und Journalisten versprochen, auch wenn er Stoff für 3 bis 4 Pressekonferenzen mitgebracht habe. Der 56-Jährige spricht im Stehen, da könne man sich besser bewegen.
Das ist ja, was Strategie eigentlich bedeutet. Man bewegt sich und dann hoffentlich auch noch in die richtige Richtung.
Dass der Konzern in den vergangenen Jahren in die falsche Richtung gelenkt worden ist, daraus macht Kaeser, der vor gut 9 Monaten das Ruder bei Siemens übernommen hat, keinen Hehl.
Es war damals sehr viel Unruhe im Unternehmen. Viele Aktionen waren auf Kurzfristigkeit ausgelegt und auch taktisch in der Natur. Es fehlte die längerfristige Perspektive und damit fehlte auch, wofür dieses Unternehmen denn wirklich steht.
Fast könnte man meinen, der Chef habe erst im August letzten Jahres bei Siemens angeheuert. Dabei war Kaeser zuvor 7 Jahre lang Finanzvorstand des Konzerns und damit Teil der Führungsriege um Vorstandschef Peter Löscher. Mit dessen Strategie und Führungsstil will er brechen. Löscher hatte Siemens in die Sektoren Energie, Infrastruktur und Städte, Industrie und Gesundheitswesen aufgeteilt. Kaeser schafft diese 4 Großsektoren wieder ab. Der Konzern mit seinen 360.000 Mitarbeitern soll künftig in 9 Divisionen gegliedert werden und sich unter dem Schlagwort Industrie 4.0 auf die Energietechnik und moderne Fabrikausstattung konzentrieren. Das Geschäft mit Anlagen, Produkten und Dienstleistungen für die Eisen-, Stahl- und Aluminiumindustrie wird künftig mit Mitsubishi Heavy Industries aus Japan betrieben werden. Siemens wird sich mit einem Minderheitsanteil von 49% begnügen. Die Energiesparte wird mit dem Kauf des Gasturbinengeschäfts der britischen Rolls-Royce für fast 1 Milliarde Euro gestärkt. Zur Neuordnung gehört auch die Verselbstständigung der Medizintechnik und ein Börsengang für die Hörgerätesparte, die Siemens vor Jahren erfolglos verkaufen wollte. Der Analyst Heinz Steffen von Fair Research findet das nur konsequent.
Der Konzern muss auf jeden Fall schlanker werden und effizienter werden. Das heißt, Bereiche, die man nicht mehr zum Kerngeschäft zählt, werden dementsprechend nicht mehr weitergeführt. Zum Beispiel der Bereich Hörgeräte. Die hat einen ganz anderen Marktzugang als das Industriegeschäft des Unternehmens. Der Privatkunde ist nicht die Stärke von Siemens.
Stattdessen wendet sich Vorstand Joe Kaeser ganz der Digitalisierung zu. Daten sammeln, Daten generieren, Inhalte analysieren und die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Das sei es, womit sich in Zukunft gutes Geld verdienen lasse. In der Kraftwerkstechnik, in der Stromübertragung und der Automatisierung der industriellen Fertigung sei Siemens schon jetzt führend. Eine zusätzliche Konzentration auf Daten werde das Geschäft nicht nur unterstützen, sondern zukünftig bestimmen.
Weil wir nämlich durch unsere breit installierte Basis in der Automatisierung im Softwaregeschäft nicht nur Zugang zu diesen Daten haben, sondern auch ein tiefes Verständnis der Prozesse unserer Kunden. Unsere Maschinen, unsere Automatisierung ist der Ursprung der Daten.
Was Käser damit meint, erklärt er an zwei Beispielen. Jede große Siemens-Turbine enthalte 1500 Sensoren und jeder Sensor habe etwas zu sagen. Jedes einzelne der rund 20.000 weltweit arbeitenden CT-Geräte generiere jeden Monat 2 Terabyte Daten.
Stellen Sie sich einmal vor, das Wissen, das daraus generiert werden kann in einer Datenanalytik aus diesen Daten.
Aktuell arbeiten 8000 Softwareentwickler für Siemens. Das sind 4-mal mehr als vor 10 Jahren und es sollen noch mehr werden. Andere hätten Angst vor dem US-Unternehmen Google und würden das zum Teil auch offen sagen, meint Käser. Bei Siemens sei das anders.
Wir haben Respekt, aber wir haben keine Angst, weil wir nämlich schon da sind.
Als weltweit erstes Unternehmen werde Siemens alle notwendigen Voraussetzungen und Aktivitäten für die digitale Fabrik unter einem Dach bündeln. In 7 Punkte hat Joe Käser seine Vision 2020 aufgegliedert. Über allem steht für ihn der radikale organisatorische Umbau. Die Hierarchien sollen flacher und straffer werden. Auf diese Weise sollen bis Ende 2016 nachhaltig Kosten in Höhe von 1 Milliarde Euro eingespart werden. Wer Verantwortung trage, werde daran zukünftig auch gemessen.
Es gibt klare Verantwortungen, es gibt klare Ziele, meine Damen und Herren. Es wird auch klare Konsequenzen geben, im Guten wie auch im anderen Fall.
Was das heißt, bekommt der bisherige Energietechnikchef Michael Süß zu spüren. Er muss seinen Posten räumen und wird im August von der bisherigen Shell-Managerin Lisa Davis ersetzt. Sie soll dafür sorgen, dass Siemens stärker von der Öl- und Gasrenaissance in Nordamerika profitiert, von dem der Konzern bisher wenig hatte. Um ein Zeichen zu setzen, wird das Forschungsressort für die Energieerzeugung und die Marktbetreuung für ganz Amerika in die USA nach Orlando verlegt. Dieser Schritt soll aber nur ein Anfang sein.
Bis spätestens 2020 werden wir mehr als 30% unseres Managements von Divisionen und Geschäftseinheiten global außerhalb Deutschlands angesiedelt haben.
Damit soll der globalen Aufstellung des DAX-Riesen deutlicher Rechnung getragen werden. Siemens ist in mehr als 200 Ländern dieser Welt aktiv. 86% des Umsatzes, der 2013 bei 76 Milliarden Euro lag, wird im Ausland erwirtschaftet. Ein Umsatz, der sich sichtbar steigern soll.
In mittlerer Zukunft, und ich betone in mittlerer Zukunft, wollen wir auf vergleichbarer Basis stärker wachsen als unsere 5 wichtigsten Wettbewerber, die im Übrigen auch der Vergleichsmaßstab für uns die Verstandsvergütung sind.
Mehr als 2 Stunden lang steht Joe Käser auf der Analysten- und Pressekonferenz zur Verfügung und gibt bereitwillig Antworten auf die zahlreichen Fragen, die sein Konzept aufwirft. Wortkarg bleibt er allein beim Thema Alstom. Der Poker um die Energiesparte des französischen Konzerns wäre der größte Zukauf in der Siemens-Geschichte. Man sei ernsthaft interessiert, habe alle Einblicke und Auskünfte erhalten, die der Konzern brauche, und werde sich nun noch Zeit für eine ausführliche Buchprüfung nehmen. Mehr ist Joe Käser in Berlin nicht zu entlocken. Wie es aussieht, stehen die Sterne für Siemens allerdings nicht allzu gut. Der US-Konkurrent General Electric hat mit seinem Angebot von gut 12 Milliarden Euro die Zustimmung des Alstom-Verwaltungsrats und derzeit offenbar die Nase vorn. Joe Käser macht nicht den Eindruck, als werde seine Vision 2020 erschüttert, sollte Siemens aus Frankreich eine Absage erhalten.
So sehen sie also aus, die Umbaupläne bei Siemens. Was aber sagen die Anleger eigentlich dazu? Meine Kollegin Johanna Schmeller hat darüber mit Daniela Bergdolt gesprochen. Sie ist Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und kennt sich mit Siemens bestens aus.
Die Einteilung in die 4 Sektoren Energie, Industrie, Medizintechnik und Infrastruktur soll aufgehoben werden, die Divisionen von 16 auf nur 9 reduziert werden. Wie bewerten Sie die neue Konzernstruktur?
Ich kann mir vorstellen, dass eine flachere Hierarchie, eine wenigere Zahl der Divisionen einfach auch klarere Verantwortlichkeiten zeigt, klarere Strukturen und damit besser ist, als wenn es zu sehr zersplittert und zergliedert ist.
Joe Käser hat aber ja zunächst an der Seite von Peter Löscher 7 Jahre lang alle Entscheidungen mitgetragen. Jetzt positioniert er sich deutlich anders. Woher kommt Ihrer Meinung nach der Sinneswandel?
Ja gut, ich meine, es gibt halt auch immer eine Ressortverantwortlichkeit. Joe Käser war für die Finanzen verantwortlich. Jetzt ist er als Vorstandsvorsitzender sehr viel mehr in der Verantwortung für Strategie und tatsächlichen, also für die Konzern im Ganzen. Sicher hat er damals den Umbau mit abgenickt, aber vielleicht hat sich auch aus der Erfahrung gezeigt, dass es nicht der richtige Schritt war.
Die Gewinnzuwächse bleiben hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Wo sehen Sie da die Gründe und was heißt das Ihrer Meinung nach für die kommende Neuausrichtung?
Die Gewinnzuwächse sind wohl aufgrund hoher Projektbelastungen zurückgeblieben, wenn ich das richtig sehe. Also da sind Sonderbelastungen entstanden, die hatten wir auch schon letztes Jahr. Das ist ein Thema, mit dem Siemens immer wieder kämpft, das muss man also sagen. Man hat tolle Aufträge, man hat da auch gute Margen und dann kommt man aus diesen Aufträgen heraus Belastungen, die letztlich dann aufs Ergebnis drücken. Das muss natürlich aufhören und das ist genau der Punkt, um den es auch wirklich geht. Man muss nicht nur tolle Aufträge haben und Weltmarktführer sein, sondern muss die auch so abarbeiten, dass man das ohne irgendwelche Belastungen machen kann.
Von welchen Projekten sprechen Sie da?
Probleme gab es mit dem größten Brocken der Projektbelastung von 430 Millionen Euro bei den zwei Hochspannungsleitungen in Kanada. Wir hatten hohe Belastungen aus den Zügen im letzten Jahr, also solche aus Aufträgen, die man da abgearbeitet hat, weil man da Verspätungen hatte. Also solche Belastungen dürfen einfach nicht sein. Man muss in der Lage sein, die Verträge ordnungsgemäß abzuarbeiten, sodass man nicht zu Penalen kommt. Das kann nicht der Unternehmenszweck sein. Entweder muss man dann weniger reinnehmen, weil man sagt, wir können nicht zu viel abarbeiten, oder man muss besser kalkulieren.
Also glauben Sie, dass da Fehler gemacht wurden?
Zumindest muss das abgestellt werden. Da ist man vielleicht etwas zu blauäugig, zu sehr überzeugt von der eigenen Stärke, vom eigenen Können hineingegangen.
Giocchese hat auch eine neue Vision entworfen, die Vision 2020. Die soll so aussehen, dass es flachere Hierarchien geben wird und bis 2016 eine Milliarde Euro eingespart werden soll. Ist das Ihrer Ansicht nach der Königsweg?
Auf jeden Fall sind flachere Hierarchien in diesem Unternehmen, das ja schon sehr geprägt ist von viel Verwaltung, von viel, also ich möchte nicht sagen Wasserkopf, aber schon davon, dass man eine ganz große Verwaltung hat, sicherlich sinnvoll. Ganz klar bedeutet das ein gewisser Stellenabbau, aber das wird Siemens sicherlich, so wie es es immer gemacht hat, so schonend wie möglich durchführen.
Stellenabbau haben Sie angesprochen, was bleibt darüber hinaus zu tun?
Ja gut, wenn Sie flachere Hierarchien haben, fallen halt einfach Abteilungen und Arbeitsplätze weg. Und das ist, das muss man durchsetzen, damit einfach auch, erstens mal kriegt man dadurch durch flachere Hierarchien die deutlichere Verantwortlichkeit auch von oberen, von verantwortlichem Personal. Auf der anderen Seite hat der dann auch einen direkteren Zugriff zu den Dingen und auch eine nähere Sachkenntnis. All das kann nur von Vorteil sein.
Sagt Daniela Bergdolt, Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Amazon und eBay, zwei Internetfirmen, die man weltweit kennt, sollte man meinen. Wenn Sie Internetnutzer in China fragen, könnte es allerdings sein, dass nur ein großes Fragezeichen zurückkommt. Denn in China gibt ein Konzern den Ton an, der dafür im Westen praktisch unbekannt ist. Alibaba. Das Unternehmen ist in China der mit Abstand größte Anbieter von Online-Geschäften. Und jetzt will sich Alibaba den Erfolg vergolden lassen und an die Börse gehen. Wer steckt hinter Alibaba? Was hat das Unternehmen so groß gemacht? Mehr Informationen von Ruth Kirchner.
Angefangen hat Alibaba 1999 ganz klein. Ein Englischlehrer namens Jack Ma gründete das Unternehmen in seiner Wohnung in Hangzhou in Ostchina. Der Mann war zweimal bei der Aufnahmeprüfung für die Uni durchgefallen, bevor er doch noch studieren konnte und hatte sich danach mit ein paar Jobs durchgeschlagen.
I don't have any backgrounds, a rich father.
Ich habe keinen hinter mir, keinen reichen Vater oder mächtigen Onkel, sagt Jack Ma heute. Im Silicon Valley habe er für seine Ideen geworben, aber niemand habe ihm Kapital geben wollen. Er sei nach China zurückgekehrt, mit leeren Händen, aber mit seinem Glauben an den amerikanischen Traum. Heute ist der drahtige Jack Ma ein Star und sein Unternehmen ist der größte Marktplatz der Welt. Denn der 49-Jährige, der behauptet, von Technologie keine Ahnung zu haben, hat das Potenzial des chinesischen Internets erkannt, als nur wenige den rasanten Zuwachs vorauszusagen wagten. Heute sind 600 Millionen Chinesen im Netz unterwegs und an Alibaba kommt niemand mehr vorbei.
If eBay are the sharks in the ocean, we are the crocodiles in the Yangtze River.
Wenn eBay die Haie im Ozean sind, dann sind wir die Krokodile im Yangtze-Fluss. So beschrieb Jack Ma vor einigen Jahren seine Strategie, erst einmal in China zu wachsen. Heute ist das Handelsvolumen von Alibaba größer als das von eBay und Amazon zusammen. Alibaba verkauft allerdings Waren nicht direkt, sondern hilft kleinen Firmen über Internetplattformen wie Taobao ihre Waren an die Kunden zu bringen. Der Konzern wickelt heute 80% des privaten Internethandels in China ab. In Zukunft könnte es noch mehr werden. Es tut mir leid, allen sagen zu müssen, dass dies erst der Anfang ist, sagte Jack Ma kürzlich im chinesischen Fernsehen. Ob man Online-Shopping nun mag oder nicht, dass der Einzelhandel leidet, ist erst der Anfang und nicht wegen uns. Wenn wir das nicht machen, macht es ein anderer. Eine neue Ökonomie und eine neue Ära sind am Entstehen. Jack Ma wird mittlerweile wie ein Guru gefeiert. Zum jährlichen Ali-Fest am Firmensitz Hangzhou kommen Leute wie der ehemalige US-Präsident Bill Clinton oder Basketballer Kobe Bryant. Was in China bislang wenige wussten, Ma selbst hält an Alibaba nur noch knapp 9%. Größte Anteilseigner sind eine japanische Telekomfirma und der US-Internetpionier Yahoo. Als das im Zuge des geplanten Börsengangs einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, hagelte es Kritik. Jack Ma sei ein Verräter, schrieben chinesische Nationalisten. Milliardär Ma dürfte es mit Fassung tragen. Seinen eigenen Mitarbeitern hämmert er ein, sich nicht unterkriegen zu lassen. Und die größten Konkurrenten, sagt er, sitzen nicht in China, sondern im Silicon Valley. Ob das Krokodil vom Yangtze die amerikanische Konkurrenz in Zukunft direkt ins Visier nehmen will, ist jedoch noch offen.
Alibaba will an die Börse. Ruth Kirchner hat den chinesischen Internetkonzern vorgestellt. Und das war der Deutsche Welle Wirtschaftspodcast. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Jörg Brunsmann.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.